Was denkt ihr, wovor haben Menschen am meisten Angst? Wovor haben Menschen am meisten Angst? Was denkt ihr? Maria? Vor dem Tod? Sonst noch eine Idee? Vor der Einsamkeit, allein zu sein? Wovor haben Menschen am meisten Angst? Sonst noch was? Vor der Existenz, ja, Existenzängste.
Vor dem Arzt.
Vor dem Arzt, ja. Ja. Zahnarzt sogar, ja. Ja, als ich über diese Frage nachdachte, dachte ich auch, ja sicher, vor dem Tod oder irgendeine Krankheit oder materielle Probleme, Geldsorgen. Aber diese Frage wurde mal in einer Umfrage gestellt und es kam zu überraschenden Ergebnissen. Wovor die Menschen am meisten Angst haben, laut dieser Umfrage, ist etwas ganz anderes. 40% haben gesagt, Angst öffentlich zu reden. Kennt ihr das auch? Ich glaube, wir kennen das mehr oder weniger auch in unserem Leben oder früher mal oder jetzt oder vielleicht in der Zukunft. Und das fängt ziemlich früh an, oder? Schon in der Schule, wisst ihr noch, wie das war? Ich will keine Traumata wieder hervorrufen, aber stell dir vor, du musst einen Französisch- oder einen Deutsch-Vortrag oder einen Englisch-Vortrag vor der Klasse halten oder eine mündliche Prüfung. Oder für mich waren die Matheübungen vor der Klasse, das war ein Horror. Also ich hatte so Angst, ich musste immer zittern. Oder vielleicht sagst du, nein, damit hatte ich kein Problem. Aber meine Meinung vor einer Gruppe zu sagen, zum Beispiel in der Pause, wo alle anders denken, oder in einer Teamsitzung, oder Elternabende, oder sonst irgendwas, da habe ich Angst davor. Oder vielleicht sagst du, ja, vor einem Vorstellungsgespräch, da zittere ich so richtig. Oder vielleicht denkst du, nein, vor so Sachen habe ich eigentlich nicht Angst. Aber wenn es darum geht, vom Glauben zu reden, mit jemandem über Jesus zu reden, dann verschlägt es mich die Sprache. Ich weiß nicht mehr, was sagen, ich fange an zu zittern, ich werde unsicher. Kennst du das auch? Was ist eigentlich der Grund von dieser Redeangst? Was steckt eigentlich dahinter? Es ist eigentlich die Angst, von der Gruppe, von der Gemeinschaft nicht angenommen zu werden, nicht akzeptiert zu werden, die Angst, sich zu blamieren, die Angst, nicht gut genug zu sein. Aber stell dir mal die folgende Situation vor. Die Redeangst würde enorm zunehmen, wenn du wüsstest, du musst vor einer Gruppe von Menschen reden, die dir gegenüber negativ eingestellt sind. Und nicht nur einfach vor ein paar Menschen, sondern vor 5.000 bis 10.000 Menschen, die einfach kritisch sind. Dazu kommt es, dass du dich vor ein paar Wochen dermaßen blamiert hast und versagt hast, dass möglicherweise einige aus diesem Publikum davon Kenntnis genommen haben. Ein zusätzliches Problem, es gibt keine Lautsprecheranlage und du musst ganz spontan reden. Du hast keine Zeit, das vorzubereiten. Wie würde es dir dabei gehen? Ich denke, das wäre Horror für mich. Aber genau diese Situation erlebt Petrus am Pfingsttag. Am Ende der Evangelien ist er ein gebrochener Mensch. Der hatte sogar Angst, vor einem Dienstmädchen zu Jesus zu stehen. Er sagte, ich kenne Jesus nicht, er hat Jesus verleugnet. Und am Anfang der Apostelgeschichte finden wir einen neuen Petrus, ein veränderter Mensch, ein mutiger Mann, der keine Angst hat, vor mehreren tausend Menschen von Jesus zu erzählen und von ihm zu reden. Und die große Frage ist, wie ist so etwas möglich? Was ist passiert mit diesem Petrus? Und wie können auch wir unsere Ängste überwinden und so von Jesus, über Jesus zu reden, dass das gleiche Ergebnis sichtbar ist? An dem Tag sind etwa 3000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Unglaublich. Wie ist so etwas möglich? Schauen wir uns diese Predigt von Petrus genauer an. In Apostelgeschichte 2, ab Vers 14, lesen wir hier, Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Keine Spur vor Angst. Er sagt, ihr müsst mir unbedingt zuhören. Ich habe euch etwas ganz Wichtiges zu sagen. Ich kann nicht schweigen. Hört mal gut zu. Ich habe mich gefragt, warum gerade Petrus? Warum nicht einer von den anderen 11 Jüngern? Warum Petrus? Ich glaube, im Leben von Petrus wird am stärksten sichtbar, was der Heilige Geist alles verändern kann. Der so Angst hatte, der das war ein zu großes Risiko für ihn, vor einem Dienstmädchen zu Jesus zu stehen. Und jetzt wird er so verwandelt, dass er sagt, es ist egal. Auch in der gleichen Stadt, wo Jesus gekreuzigt wurde, egal, ob sie mich verhaften oder nicht, ich stehe zu diesem Jesus. Und hier sehen wir etwas vom Herz Gottes. Petrus hätte sagen können, ich habe es verbockt. Jesus hat einen Plan mit mir gehabt, ein Projekt mit mir, seine Gemeinde zu bauen. Ich habe versagt, ich bin gescheitert. Jesus, nimm den Nächsten. Nimm doch den Andreas oder den Johannes, aber nicht mich. Ich bin nicht mehr zu gebrauchen. Aber wie geht Jesus mit ihm um? Genau diesen Petrus nimmt Jesus und sagt, hey, mein Projekt ist im Fall nicht zu Ende. Die Geschichte mit dir hat erst angefangen. Mit dir, genau mit dir will ich meine Gemeinde bauen. Spürt ihr das Herz von Jesus? Er sagt, hey, vergessen wir, was alles da war. Schauen wir nach vorne. Ich nehme genau dich. Und wie oft denken auch wir, ich doch nicht. Warum ich? Ich habe so viel Angst gehabt in meinem Leben. Ich habe mich so oft geschämt, zu Jesus zu stehen. Ich habe so viel versagt. Ich bin so viel gescheitert in meinem Leben. Jesus, ich mache dir nur Probleme. Ich doch nicht. Und Jesus sagt mir und dir heute Morgen, genau dich. Ich nehme dich für mein Projekt. Ich will mit dir weitermachen. Egal was gewesen ist, ich entscheide mich für dich. Das ist das Herz von Gott. Und Jesus traut dir zu und mir auch, sein Zeuge zu sein, und er befähigt uns dazu. Was hat Petrus so mutig gemacht? Was hat diese große Veränderung ausgelöst? Der Heilige Geist. Als der Heilige Geist in seinem Leben kam und ihn erfüllte, wir lesen in der Bibel, dass die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen wird durch den Heiligen Geist. Der hat die Liebe Gottes erfahren, gespürt, hey, diese Liebe Gottes, die überwältigt mich, diese Liebe Gottes hat mich verändert. Und wer diese Liebe Gottes erfährt, kann nicht mehr schweigen, dann verschwindet jede Angst. Er hat etwas ganz Wichtiges vom Evangelium, von der Botschaft von Jesus verstanden. Wenn Christus in mir wohnt, wenn ich für ihn lebe, dann gibt es nicht, was ich tue, das Gott bewegt, mich mehr zu lieben. Und es gibt nichts, was ich getan habe in meiner Vergangenheit, was Gott bewegt, mich weniger zu lieben. Die Liebe Gottes beruht nicht auf das, was ich tue oder nicht tue, sondern auf das, was Christus für mich getan hat. Und wenn wir das verstanden haben, dass Gott uns bedingungslos liebt und dass es alles nur um Jesus geht, was er getan hat, dann werden auch wir befreit, von dieser Liebe weiter zu erzählen. Je mehr ich erfasse, wie sehr mich Gott liebt und was Jesus für mich alles getan hat, desto leidenschaftlicher werde ich von Jesus erzählen. Und der Heilige Geist will mich immer zu Jesus führen, dass ich seine Liebe noch tiefer erfasse, dass ich seine Liebe schmecke, dass ich seine Taten noch besser verstehe und dass ich so begeistert bin von diesem Jesus, dass ich diese Liebe weitergebe zu den Menschen, die diese Liebe so dringend brauchen. Deshalb ist Petrus hier so mutig und erzählt von Jesus. Das Interessante ist ja, dass die Reaktion auf Pfingsten und auf die Sprachenrede und all die Zeichen äußerst zwiespältig war. Erst nach der Predigt von Petrus sind die Herzen der Menschen erfasst und die entscheiden sich für ein Leben mit Jesus. Wie oft habe ich schon gesagt, und vielleicht auch ihr, wenn heutzutage mehr Wunder und Zeichen geschehen würden, dann würden mehr Leute zum Glauben kommen. Kennt ihr das auch? Und ich wünsche mir das auch und ich bete darum. Hey, aber hier sehen wir, die Zeichen und Wunder waren nicht in der Lage, diese Menschen zu retten. Die waren eine Vorbereitung, also ein Vorgeschmack, ein erster Kontakt mit der Kraft Gottes, aber die sorgte mehr für Fragen und Verwirrung. Die wussten nicht so recht, um was es geht. Die Botschaft musste gesagt werden. Wort und Kraft müssen Hand in Hand kommen. Es bringt nichts, nur Zeichen und Wunder. Aber beides miteinander ist eine enorme Dynamik. Und das hat der Petrus auch verstanden. Der Petrus und die anderen 11 hätten einfach sagen können, wisst ihr was, ihr könnt sagen und denken, was ihr wollt. Wir wissen, wir sind nicht betrunken. Wir freuen uns einfach an unserer Erfahrung mit dem Heiligen Geist, egal was ihr denkt. Die Zeichen und Wunder sollten eigentlich für euch genug sein, um zu verstehen, dass Gott am Wirken ist. Also, ciao miteinander. Aber nein, der Petrus sagt, hey, ich muss euch etwas sagen, ihr müsst unbedingt etwas wissen. Deshalb erklärt er ihnen weiter, diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet, es ist ja erst 9 Uhr morgens, wer trinkt schon so früh am Morgen? Es gibt schon solche, aber ja. Nein, damals war es nicht üblich. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Petrus holt die Leute ab, dort, wo sie sich befinden, beim Alten Testament, und sagt, hey, Gott hat seine Finger im Spiel. Es ist Gott, der etwas tut hier. Die haben gewusst, hey, im Alten Testament hat Gott eine Zeit angekündigt, in der er seinen Geist ausgießen wird. Deshalb heißt es weiter, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Petrus erklärt den Menschen, hey, was hier passiert ist, ist genau das. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, das versprochen wurde im Alten Testament. Die haben sich gefragt, hey, immer wieder, die haben auf den Messias gewartet, all diese Feste, war immer die Frage, kommt jetzt der Messias? Wann bricht endlich die Endzeit an? Die letzten Tage, wann kommen die? Und Petrus kommt und sagt, hey, das hat angefangen. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden, die letzten Tage haben angefangen und sind davon geprägt, im Unterschied zum Alten Testament, dass alle Menschen einen direkten Zugang zu Gott haben können, den Heiligen Geist empfangen können. Im Alten Testament war das eher die Ausnahme, oder die Propheten und ein paar wenige anderen hatten den Heiligen Geist empfangen oder haben Worte von Gott empfangen. Und diese Zeit ist davon geprägt, dass Menschen einen Zugang zu Gott haben, den Heiligen Geist empfangen können und die Botschaft von ihm empfangen und sie weitergeben können. Nicht nur Propheten wie im Alten Testament, sondern Menschen aus allen Kategorien können Botschafter von Gott sein. Und Petrus erklärt ihnen, das ist hier passiert. So lässt sich das erklären. Petrus führt die Juden durch das Alte Testament zu Jesus. Er holt sie ab, dort wo sie sind. Und so können wir es auch machen. Die Menschen von heute können wir nicht mit dem Alten Testament abholen, weil das nicht ihre Erwartungen und Sehnsüchte sind oder dass irgendein Messias kommt. Die wissen nicht einmal, wer ein Messias ist und so weiter. Aber wenn wir anfangen, mit Menschen über ihre Sehnsüchte, über ihr Erwarten, über ihre Probleme, über ihre Hoffnungen zu reden, dann werden sie ganz offen. Ich habe so oft erlebt, wie Menschen einfach, ich war da und ich habe zugehört und wie Menschen einfach offen geworden wurden und die sind genau am gleichen Punkt gekommen, wo sie von Jesus hören konnten. Ich habe gesagt, hey, ja, das sind deine Sehnsüchte, das sind deine Hoffnungen. Aber ich kenne jemanden, der deine Sehnsüchte stillen kann. Ich kenne den Jesus, der deine Probleme lösen kann. Und dann werden sie offen für Jesus und hören seine Botschaft. Es geht darum, dass wir dorthin gehen, wo die Menschen sind und sie dort abholen, wo sie sich gerade befinden und ihnen die Botschaft von Jesus weitergeben. Auch Petrus will die Menschen zu Jesus führen. Es geht ihm nur um Jesus. Er sagt ja weiter, ihr Leute von Israel, hört her, bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Der schwärmt von Jesus und sagt, es geht nur um Jesus. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden, dass Menschen erkennen, wer Jesus ist. Es geht alles nur um Jesus. Und er sagt dann weiter, durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Das ist Jesus. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Es ist kein Zufall. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz geschlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Das ist Jesus. Petrus sagt, das ist mein Jesus. Mein Jesus. Unglaublich. Und er sagt weiter, ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Das ist Jesus. Die zentrale Botschaft von Petrus ist, Jesus Christus hat ein Leben gelebt, ein perfektes Leben, das Leben, was wir leben sollten. Er ist am Kreuz gestorben für die Strafe, die wir verdient hätten. Er ist auferstanden, zum Himmel hinaufgefahren, den Heiligen Geist gesendet und jetzt können wir ein neues Leben leben. Das ist die Botschaft von Petrus. Und die hätten sagen können, wenn das nicht stimmt, die hätten vielleicht einwenden können, ja, was Auferstehung? Also vor ein paar Wochen ist das passiert. Komm, wir zeigen dir das Grab. Da liegt Jesus immer noch. Aber die konnten das nicht machen. Die wussten, die waren Zeitgenossen, die wussten, das ist eine Realität, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Über 500 Leute haben Jesus auferstanden gesehen. Die konnten nicht sagen, das war die große Überraschung schlechthin. Die konnten nicht widersprechen. Die mussten wissen, das ist Jesus, er lebt, er ist lebendig. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von zwei Männern, die waren in einem Museum. Geht ihr gerne ins Museum? Kunst und so? Ich nicht unbedingt. Aber die waren in einem Museum und standen vor einem Gemälde mit einem Schachspiel. Und die schauen das Gemälde so an. Und einer von diesen zwei Männern war ein international bekannter Schachspieler. Und er schaut das an und denkt, du, irgendwas stimmt nicht mit diesem Bild. Gib mir noch Zeit, ich muss das genau anschauen. Das stört mich irgendwie. Und ein paar Minuten später sagt er, du, wir müssen den Maler von diesem Bild ausfindig machen. Wir müssen ihm sagen, entweder muss er das Bild neu malen oder den Titel des Bildes ändern. Der Titel war Schachmatt. Schachmatt. In diesem Bild waren zwei Figuren zu sehen, zwei Personen zu sehen. Die eine Person hatte menschliche Züge, die andere Person sah wie der Teufel aus. Und der Mensch hatte nur noch eine Figur zu spielen. Schachmatt. Aber dieser Schachspieler hat gesagt, etwas stimmt nicht. Es ist nicht Schachmatt. Der König hat noch einen letzten Zug. Ein Mann namens Jesus geht nach Jerusalem. Am Karfreitag wird er von der jüdischen Elite verhaftet, verachtet, geschlagen, er wird ans Kreuz genagelt, um zu sterben, er wird in ein Grab gelegt, um dort zu verrotten. Und alle haben gedacht, geht nach Hause, die Show ist zu Ende, Schachmatt. Aber der König, der hat noch einen letzten Zug. Jesus Christus ist auferstanden und hat seinen Sieg gezeigt. Jesus, unser König, hatte noch einen letzten Zug und durch seine Auferstehung hat er alles verändert. Den ganzen Lauf der Geschichte hat er verändert. Und von diesem letzten Zug von Jesus erzählt Petrus hier und sagt, eines müsst ihr verstehen. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jesus Christus ist der Herr. Das heißt, Jesus ist Gott. Messias heißt, er ist der Einzige Retter. Schon am Anfang der christlichen Kirche war das Bekenntnis der Christen: Christus ist der Herr. Und wenn man bedenkt, damals beim Kaiserkult mussten alle sagen, der Kaiser ist der Herr, dann bedeutet das, mit dieser Aussage haben die Christen von Anfang gesagt, wir anerkennen Jesus als die höchste Macht in unserem Leben, auch wenn wir unser Leben riskieren müssen. Und durch seine Auferstehung hat Jesus gezeigt, ich bin der Herr, ich bin der Messias. Und so viele Menschen haben sich getäuscht, haben Jesus für einen anderen gehalten. An Jesus entscheidet sich alles. Seine Geschichte hat auch mit unserer Geschichte etwas zu tun. Und so verbindet Petrus auch die Geschichte von Jesus mit dem Leben der Zuhörer und sagt, wisst ihr was? Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Stellt euch mal das vor, die erste Predigt an der Eröffnung der ersten christlichen Gemeinde und diese Botschaft, nicht gerade besucherfreundlich, oder? Nicht sehr einladend. Ihr habt ihn gekreuzigt. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Aber interessanterweise sagen die nicht, Moment, das ist ein Missverständnis. Wir waren gar nicht dabei. Es waren die Römer, es waren die jüdische Elite, wir nicht. Nein. Die haben ganz anders reagiert. Der Heilige Geist hat ihnen die geistlichen Augen geöffnet und plötzlich haben die gemerkt, ich habe Jesus gekreuzigt. Wegen meines Lebens musste Jesus sterben. Für meine Schuld, für meine Ignoranz, für mein Versagen, für meine Gottesferne musste Jesus sterben. Die haben plötzlich gemerkt, ich bin gemeint. Jesus ist für mich gestorben. Und das kann nur der Heilige Geist machen. Dass Menschen erkennen, ich bin gemeint. Ich habe Jesus gekreuzigt. Wegen mir musste er sterben. Wir lesen hier weiter. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Die haben nicht gesagt, was sollen wir nächste Woche tun? Oder ja, ich überlege mir noch. Was sollen wir jetzt tun? Gib uns eine Antwort. Wir müssen es unbedingt jetzt wissen. Und der Petrus sagt ihnen, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, als Zeichen, dass sie gläubig geworden sind. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Umkehren bedeutet, dass ich meine Haltung gegenüber Jesus verändere. Ich habe gemeint, das war ein Lehrer, ein Prophet, ein interessanter Mann wie Gandhi und Konfuzius und alle anderen. Und plötzlich merkst du, oh nein, Jesus ist Gott und er ist mein Retter. Ich brauche Rettung in meinem Leben. Umkehren bedeutet, dass ich mein Selbsterlösungsprojekt aufgebe und sage, ich brauche Rettung und ich bin nicht der Retter. Und Jesus hat Rettung vollbracht am Kreuz von Golgatha. Umkehren bedeutet, dass ich Jesus bekenne, all die Sachen, die ich neben und anstelle von Gott als Anker meiner Hoffnung, meiner Bedeutung, meiner Sicherheit gehabt habe. Dass ich ihm mein Leben anvertraue. Stell dir mal vor, du stehst am Rand von einem großen Felsen und du spürst, wie du zu rutschen beginnst und die Gefahr ist, hier in die Kluft runter zu rutschen. Und du siehst neben dir einen Ast, der aus dem Felsen herausragt. Wie kann dich diesen Ast retten? Wenn du innerlich überzeugt bist, dass dieser Ast dich hält, aber nie den Ast ergreifst, bist du verloren. Wenn du aber voller Zweifel bist, klappt's nicht, ist er stark genug oder nicht, aber den Ast gleichwohl ergreifst, dann bist du gerettet. Was heißt das konkret? Meine Rettung hängt nicht von der Stärke meines Glaubens ab, sondern von der Stärke des Gegenstands des Glaubens, Jesus. Das heißt, auch wenn ich noch viele Ängste und Zweifel habe, nicht so recht weiß, ist Jesus wirklich der, kann ich mich auf ihn einlassen? Wenn ich gleichwohl voller Zweifel die Hand von Jesus nehmen und sag, ja, ich probiere es, ich habe Zweifel, ich bin noch unsicher, aber ich probiere es, dann bist du gerettet. Warte nicht lange, bis du denkst, oh, Zweifel oder sonst. Komm einfach zu Gott und sage, ich will, dass du mein Vater im Himmel wirst. Ich will eine Beziehung zu dir haben, nicht aufgrund dessen, was ich getan habe, aufgrund von meinen moralen Anstrengungen und Leistungen, sondern aufgrund dessen, was Jesus für mich getan hat. Ich will das haben. Schenk mir das. Dann bist du gerettet. Im 41. Vers lesen wir die Reaktion der Menschen auf die Botschaft. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Wow. 3000 Menschen, unglaublich. Erweckung. Ich habe mich gefragt, wie wurden die 3000 Personen getauft? Die waren die ganze Woche am Taufen. Unglaublich, dass so etwas passieren kann. Durch Gottes Wirken wächst die Gemeinde heute noch. Wir sehen hier, geisterfüllte Menschen führen andere Menschen zu Jesus. Das ist die große Leidenschaft des Heiligen Geistes, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen Jesus erkennen. Der Geist Gottes in meinem Herzen bringt das Wort Gottes auf meinen Lippen. Darum geht's. Wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt werde, werde ich davon erzählen. Aber oft sind wir geneigt, auf Petrus hochzuschauen und sagen, das war ein Superheld, oder? Ein Apostel. Wie ich, also meine Wenigkeit, oder? Aber wir vergessen die Vorgeschichte. Wir vergessen, dass Gott durchschnittliche Menschen auserwählt, um mit ihnen seinen Plan auszuführen. Menschen, die sagen, ja, ich lasse mich auf Gott ein, ich stelle mich Gott zur Verfügung, der Heilige Geist erfüllt mich. Menschen, die groß zu träumen wagen. Und so oft sind wir mit wenigem zufrieden. So oft sind unsere Träume so klein. Aber stell dir vor, wenn Gott dich heute fragen würde, wie viele Menschen soll ich durch dein Leben mit der Botschaft von Jesus in Verbindung bringen und retten? Was würdest du ihm sagen? Wie viele Menschen? Was würdest du ihm sagen? Ich habe gestern Nachmittag und Nacht gedacht, ja, was würde ich Gott sagen? Und ich habe Angst bekommen. Ich habe gedacht, ich traue mir das gar nicht zu. Aber ich habe gemerkt, es geht gar nicht um mich, sondern um den Heiligen Geist, der in mir wohnt und mich zu Sachen befähigt, die ich sonst nie tun könnte. Ich habe gesagt, Jesus, Tausende. Tausende sollen es sein. Ich will, dass tausende Menschen durch mein bescheidenes Leben die Botschaft von Jesus erfahren und verändert werden. Wie viele Menschen sollen es werden? Vielleicht sagst du 2 Personen oder 10. Spielt keine Rolle. Aber Gott will dich brauchen. Gott traut dir das zu. Wage groß zu träumen, denn wir haben einen großen Gott, der in uns wohnt. Für ihn sind 3000 Menschen wenig, ich sage euch. Er hat zum Beispiel durch Billy Graham, der übrigens am Anfang sich nicht einmal getraut hat, vor den Menschen zu stehen, Millionen erreicht. Dann kann er das gleich auch durch dich tun, auch durch mich. Warum nicht? Es ist der gleiche Gott. Schränk Gott mit deinen zu kleinen Träumen nicht ein. Vielleicht denkst du, der Heilige Geist tut Großes, aber nicht heute, nicht hier, nicht durch mich. Ich habe auch lange gedacht, ja, kann mich Gott wirklich brauchen, Menschen für ihn zu gewinnen? Ich hab das nicht für möglich gehalten. Und ehrlich gesagt hatte ich lange gar kein Anliegen dafür. Es war mir mehr oder weniger egal, dass Menschen verloren gehen ohne Jesus. Bis zu einem Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, so kann es nicht weitergehen. Ich habe das erkannt und ich war so schockiert, dass ich gesagt habe, ah ja. Gott, es muss sich was verändern in meinem Leben. Du musst mir dein Herz zeigen. Bitte schenk mir deine Liebe. Zeig mir, wie du die Menschen siehst. Ein paar Monate später durfte ich die ersten Menschen zu Jesus führen. Und seitdem hört es nicht mehr auf. Und seither brennt eine Leidenschaft in meinem Herzen, dass Menschen Gott begegnen und verändert werden. Letztes Mal war das letzten Dienstag. Ein berührender Moment, zu sehen, wie eine Person ihr Leben Jesus übergibt. Ein Wunder. Und ich freue mich schon riesig auf den Glaubensgrundkurs, wenn Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen werden. Das ist der Hammer. Und mein großer Traum ist, dass jeden Sonntag im Gottesdienst Menschen kommen und ihr Leben Jesus anvertrauen. Und ich glaube, das ist möglich. Und ich freue mich zu sehen, dass Gott angefangen hat, immer mehr in unserer Mitte zu retten. Ich bin begeistert von diesem Jesus und von dem, was alles tun kann durch uns. Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, ich weiß nicht, wie man den Namen genau ausspricht, der liebte Jesus sehr. Und der hat mal geschrieben, in dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Helden und Dichter. Die Helden sind Menschen, die Großes bewirken, die sogar ihr Leben riskieren im Kampf und bis in den Tod bereit sind zu gehen. Die Dichter sind Menschen, die nicht selber die eindrücklichsten Taten vollbringen, aber sind Menschen, die von den Helden und von den Taten der Helden singen. Die finden das Glück und die Erfüllung ihres Lebens, das zu besingen, was die Helden gemacht haben. Zu schauen, zu bewahren, dass es nicht vergessen geht, was die Helden gemacht haben. Und die wollen nicht selber Helden werden. Jesus ist unser Held. Und wenn wir Jesus erkannt haben, wenn wir Jesus gefunden haben, dann werden wir hinausgehen und von seinen Taten erzählen. Wenn wir verstanden haben, ich muss nicht selber der Held sein, ich muss nicht selber der Retter sein, dann werde ich ein Dichter sein. Dann werde ich von Jesus erzählen und sagen, ja, ich habe einen Held und diesen Held heißt Jesus. Und hör mal, was er alles getan hat. Wir sind Dichter und wir besingen die großen Taten unseres Königs Jesus. Es geht nicht darum, was wir alles können, sondern was Jesus alles kann, was Jesus alles getan hat. Und ich staune immer wieder, was Gott durch bescheidene Menschen tun kann, wenn sie mit seiner Liebe erfüllt werden. Vor ein paar Jahren habe ich eine ältere Frau in Afrika getroffen, die hätte sich nie getraut, Großes für Jesus zu tun. Dass Gott mich braucht, ist unwahrscheinlich. Als Singlefrau ging sie nach Afrika. Sie hat den Ruf von Gott empfangen und sie lebte viele Jahre unter ärmsten Bedingungen unter einer islamischen Nomadenvolksgruppe. Sie brachte ihnen das Lesen und Schreiben bei und erzählte ihnen immer wieder von Jesus, von dem Jesus, der stärker ist als all die Ängste vor den bösen Geistern. Die waren auch Animisten, die hatten so Angst vor bösen Geistern. Und er sagte, ich kenne einen, der ist stärker, der kann euch befreien. Mit 65 kommt diese Frau zurück in die Schweiz und schaut auf ein sehr reiches Leben zurück. Durch ihr Dienst dort sind ganze Clans, ganze Familien zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Sie hätte sich so etwas nie erträumt. Bescheidene Menschen. Oder ich denke an junge Leute, die mit dem Heiligen Geist und mit der Liebe von Jesus erfüllt sind und jede Möglichkeit nutzen, von Jesus zu erzählen. Die sind am Pendeln mit dem Zug und denken, hey, wem könnte ich von Jesus erzählen? Ihr Herz ist so voll von Jesus, dass sie anfangen, davon zu reden. Und letzte Woche habe ich meine Mutter telefoniert. Sie war wieder mal im Spital aufgrund ihrer chronischen Krankheit. Und sie sagte, ja, ich gehe nicht gerne im Spital. Und dann plötzlich ist sie so glücklich und sie erzählt mir, aber ich konnte den Frauen im Zimmer von Jesus erzählen. Ich konnte über Jesus reden und sie war so begeistert und sie war so erfüllt. Ich konnte ihnen von Jesus erzählen. Das hat mich so berührt. Es ist nicht so, dass wir keine Möglichkeiten hätten. Wie oft hat dich der Heilige Geist schon angesprochen, einen Impuls, hey, es geht um Jesus. Letzte Woche war ich in der Migros einkaufen. Am Wochenende und ich sehe einen Mann, den habe ich kaum gekannt, seinen Namen habe ich noch gekannt und ich spreche ihn an, wie geht's und so und der erzählt mir gar nicht gut. Ich bin gestürzt und ich habe eine Rippe gebrochen und ich habe so Schmerzen. Und dann bekomme ich einen Impuls plötzlich, bete für ihn. Und meine erste Reaktion, aber sicher nicht hier im Einkaufszentrum für die Person. Und wir reden so weiter und es lässt mich nicht mehr los. Und irgendwann fasse ich den Mut und frage ihn, hey, ich möchte gerne für dich beten, darf ich das? Und er ist so erfreut und sagt, ja sicher, mach das. Und ich bete mit ihm und Gott berührt ihn. Und dann passiert plötzlich etwas. Er fängt an selber zu Gott zu rennen und sagt, bitte vergib mir meine Sünden. Und ich habe gar nicht von Sünden geredet. Was ist da los? Ich habe gespürt, hier ist der Himmel los. Aber erst nachdem ich meine Menschenfurcht überwunden habe und mir gesagt habe, und jetzt hörst du auf diesen Impuls. Und wieder kam so ein Impuls, hey, dein Freund Robert, bald ist wieder ein Glaubensgrundkurs. Er ist Buddhist, er sollte Jesus kennenlernen. Lade dich doch ein. Sicher nicht. Und Gott hat mir die Möglichkeit geschenkt, ihn einzuladen. Ob er kommt oder nicht kommt, ist nicht mein Problem, aber ich habe meinen Teil gemacht. Gott gibt uns Möglichkeit. Er will durch uns wirklich Großes wirken. Sind wir bereit, uns auf ihn einzulassen? Was würdest du alles tun, wenn du keine Menschenfurcht hättest? Was würdest du alles tun? Ich glaube, wir würden viel spontaner sein in unserem Alltag. Wir würden viel mehr die Möglichkeiten nutzen, über Jesus zu reden. Wir würden viel öfter Menschen zum Gottesdienst einladen, zum Beispiel zum nächsten Gottesdienst mit Ursula Link, ein spannender Gottesdienst, wo Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen können. Oder wir würden Menschen zum Glaubensgrundkurs einladen oder spontan sagen, hey, ich bete für dich. Wir würden mehr Apostelgeschichte in unserem Alltag erleben. Wir würden mehr wagen, wir würden mehr darüber denken, was Gott über uns sagt, als das, was Menschen über uns denken und wie sie reagieren würden. Was würdest du tun, wenn du keine Menschenfurcht hättest? Was kann das für dich konkret bedeuten? Bitte Gott heute, dich von diesen Menschenfurcht zu befreien. Sagen, ich will das nicht mehr, hilf mir. Und zeig mir die Möglichkeit, öffne du mir die Augen für deine Realität, was alles möglich wird, wenn ich mich von dir leiten lasse. Besprich heute mit Gott und sag ihm, wo will ich in der nächsten Zeit sensibler sein auf Gottes Reden? Vielleicht sagst du, ich höre die Stimme Gottes gar nicht. Gott spricht mehr zu dir, als du denkst. Komm mal einfach am Mittwochabend, im Gebetsabend und lerne dann, wie wir die Stimme von Gott besser erkennen können. Es geht mehr um Erkennen, nicht, dass er nicht spricht, sondern wir erkennen oft nicht, dass er zu uns gesprochen hat. Und überleg dir, ja, wen könntest du einladen, mit wem könntest du über Jesus reden? Der Heilige Geist will uns so viele Möglichkeiten schenken, in unserem Leben ihn zu erfahren, aber so oft lassen wir uns von der Angst leiten. Aber wie können wir unsere Angst überwinden? Der Apostel Johannes hat mal im 1. Johannes 4, 17, 18 gesagt, Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Gottes vollkommene Liebe. Das bedeutet, je mehr ich die Liebe Gottes erfahre, indem ich Zeit mit ihm verbringe, desto freier werde ich für ihn, von dieser Liebe zu reden. Eine Universität hat mal einen Professor eingeladen, um über die Auferstehung von Jesus einen Vortrag an einer Konferenz zu halten. Und dieser gescheite Professor hat 2 Stunden lang über verschiedene sogenannte Beweise gesprochen, warum die Auferstehung von Jesus nicht möglich sein kann. Und am Ende von seinem Vortrag hat er Raum für Fragen gegeben. 30 Sekunden später steht ein alter Mann mit weißen Haaren im hinteren Bereich des Auditoriums auf und sagt, Herr Professor, ich habe eine Frage. Er holt einen Apfel aus seiner Tasche und er fängt an, aus diesem Apfel zu essen. Herr Professor, ich habe all die Bücher, die Sie zitiert haben, nicht gelesen. Und all die gescheiten Professoren, die gleiche Meinung teilen, auch nicht gekannt. Aber ich habe nur eine einfache Frage, ich muss nur etwas wissen. Und er isst weiter von diesem Apfel. Irgendwann hat er den Apfel fertig gegessen und er fragt ihn, Herr Professor, dieser Apfel, den ich gerade gegessen habe, war er bitter oder süß? Der Professor, nach einer langen Pause, antwortet, es ist mir unmöglich, Ihnen zu sagen, Ihnen diese Antwort, diese Frage zu beantworten, denn ich habe den Apfel nicht selber geschmeckt. Daraufhin antwortete der alte Mann, Sie haben auch meinen Jesus nicht geschmeckt. Versteht ihr, um was es geht? Dass wir die Liebe von Jesus immer wieder empfangen, dass wir uns beschenken lassen, dass wir uns mit seiner Liebe fühlen, mit seinem Geist. Und wenn wir Jesus schmecken, wie wunderbar er ist, dann werden wir sagen, komm Leute, da hat's zu essen, da ist Jesus und seine Liebe ist so wunderbar, ihr müsst auch davon schmecken. Stellt euch mal vor, was der Heilige Geist durch unser Leben alles tun kann, wenn wir uns von ihm leiten lassen. Er will durch uns die Apostelgeschichte weiterschreiben. Er befähigt uns und gibt uns die richtigen Worte, um von Jesus zu erzählen. Und er macht die Worte Gottes auf unseren Lippen so wirksam, dass Menschen berührt werden, dass Menschen gerettet werden. Es geht nicht um uns und um unsere Kraft, was wir alles können, sondern es geht um Jesus und um den Heiligen Geist, der Jesus in unseren Herzen so groß machen will, dass wir nur noch davon reden können. Darum geht's. Und dieser Jesus, der schmeckt so gut. Lasst uns aufstehen und Jesus dafür danken, dass er so gut zu uns ist. Jesus Christus, es ist ein Privileg, dass wir die Möglichkeit hatten zu schmecken, wie gut du bist. Dass wir deine Liebe erfahren haben, dass du uns so beschenkt hast. Und diese Liebe hat uns verändert und verändert uns immer noch. Jesus, ich danke dir auch für deinen Heiligen Geist, der in uns wohnt, der uns befähigt, der uns die richtigen Worte gibt. Und es ist so unglaublich, dass du mit uns deine Gemeinde, dein Reich bauen willst. Dass du uns brauchen willst. Es wäre viel einfacher ohne uns. Aber Jesus, ich sage dir einfach, ich will mich einfach dir zur Verfügung stellen und meine Menschenfurcht überwinden, die mich so oft bremst, und mich von deinem Heiligen Geist leiten lassen. Ich bitte dich für uns als Gemeinde, mach uns mutig, unerschrocken, deine Botschaft weiterzugeben. Nicht, weil wir müssen, nicht aus dem Druck heraus, sondern weil wir erlebt haben, du bist einfach wunderbar, du bist einfach das Beste, was uns passieren konnte. Deshalb, Jesus, wollen wir von dir erzählen, damit diese Welt erkennt, wie süß und wie wunderbar du bist. Jesus, wenn wir in der nächsten Woche uns aufmachen und unsere Menschenfurcht beiseite legen und mutig sind, von dir zu erzählen, Menschen mit dir in Verbindung zu bringen, dann bitte ich dich, dass du mit deiner Kraft kommst und uns bestätigst und dass Menschen dich finden dürfen. Jesus, ich traue dir das zu. Und wir haben gelesen, durch dein Wirken wuchs die Gemeinde. Wir brauchen dein Wirken in unserer Mitte. Wir können uns noch so viel anstrengen, noch so viel reden und Programme machen. Wenn du nicht kommst mit deinem Heiligen Geist, wenn du nicht in unserer Mitte wirkst, dann passiert nichts. Und Jesus, es gibt so viele Menschen, die verloren gehen ohne dich, die in dieser Stadt und in dieser Umgebung sind, die dich so dringend brauchen. Ich bitte dich, erweise du deine Kraft, wenn wir von dir erzählen, und rette du Menschen. Füge du Menschen hinzu, damit dein Reich gebaut wird und damit du noch von viel mehr Menschen verherrlicht wirst, Jesus. Danke, Jesus, dass wir dazugehören dürfen und dass du uns brauchst. Danke, dass dein Evangelium Kraft in sich hat, Menschenleben zu verändern. Ich bete dich an, mein Jesus. Amen.